Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Heiland, Jesus Christus. Der Abschnitt aus der Bibel für die Predigt heute ist der 126. Psalm. Wir haben ihn schon mal zusammen gebetet vorhin. Ich lese ihn trotzdem noch mal vor. Das ist nicht so lang. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden sie sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, lieber Vater im Himmel, wir danken dir, dass du nicht aufhörst, zu uns zu sprechen. Und wir bitten dich, dass du selber dafür sorgst, dass dein Wort bei uns ankommt. Amen. Ihr Lieben, die Tage im November, die zeigen in der Natur viel Vergänglichkeit. Die Blätter fallen, die Bäume werden kahl, aber an manchen Stellen gibt es auch einen Neuanfang. Da gibt es die kleinen Knospen, die schon da sind und die lassen einen dran denken, dass es bald, also irgendwann, auch wieder anders wird. Die letzten Sonntage im Kirchenjahr, die nehmen diese Gedanken der Natur auf. Wir hören von der Vergänglichkeit aller Lebewesen, von Sterben und Vergehen. Kann mal jemand den? Dankeschön. Aber es gibt auch hoffnungsvolle Zeichen. Wir hören von einem neuen Himmel und einer neuen Erde und von der ewigen Herrlichkeit in Gottes Nähe. In diesem Zusammenhang gehört auch der 126. Psalm, den wir eben gehört haben. Er lenkt unseren Blick aus der Gegenwart und Vergänglichkeit in die Zukunft und Unvergänglichkeit. Der Psalm trägt die Überschrift ein Wallfahrtslied. Und damit gibt er gleich zu Beginn eigentlich schon einen guten Hinweis, worum es in dem Psalm geht. Eine Wallfahrt, eine Pilgerreise. Die unternahm man damals, als dieser Psalm ursprünglich gebetet wurde, nach Jerusalem. Man ging dorthin, um vor Gott im Tempel zu erscheinen und da im Tempel Gottesdienste zu feiern und sich daran zu freuen. Dieser 126. Psalm ist nicht bloß ein Wallfahrtslied wie andere Psalmen auch, die man halt auf dem Weg singt. Er hat noch eine zweite Ebene. Hier geht es noch um eine andere Wallfahrt, eine andere Pilgerreise. Die christliche Kirche versteht diesen Psalm als ein Wallfahrtslied auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Dann, wenn wir irgendwann in Gottes Nähe sind, in Gottes unmittelbarer Nähe. Wir gehen heute wieder ein Stück zusammen auf dieser Pilgerreise. Lasst uns diesen Psalm als Wegweiser mitnehmen. Hören wir die Botschaft von der unvergänglichen Schönheit und unvergleichlichen Schönheit des ewigen Lebens. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden sie sein wie die Träumenden. Es geht uns ja schon im Leben so, bei ganz einschneidenden Erlebnissen, da fragt man sich, habe ich das jetzt wirklich erlebt? Oder habe ich das geträumt? Noch viel stärker wird das so sein, wenn Gott uns zum ewigen Leben aufwecken wird. Wir werden uns vorkommen wie Träumende. Wir werden zunächst gar nicht für möglich halten, was wir da sehen und hören. Und unsere Überraschung ist nicht verwunderlich, denn Kein Aug hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört solche Freude. Wir hatten uns vorher nicht vorstellen können, wie die ewige Herrlichkeit aussehen wird. Es wird uns gehen wie Leuten, die aus der Gefangenschaft entlassen werden und nun unglaublich glücklich sind. Wie im Traum erleben sie das neue Glück, die Gefangenschaft, die ist jetzt wirklich vorbei. Im Psalm, da kommt ja dieses Bild von der Gefangenschaft gleich im ersten Vers. Vielleicht dachte der Psalmbeter damals an die Gefangenschaft der Israeliten in der Verbannung. Ihre Heimat lag unerreichbar weit weg. Inzwischen waren in der Fremde Kinder und Enkelkinder herangewachsen. Enkelkinder, die Heimat, die eigentliche Heimat, mit eigenen Augen gar nicht mehr gesehen hatten. Sie kennen nur ihre Flüchtlingsunterkünfte. Sie konnten es sich gar nicht mehr vorstellen, wie ein Leben ohne fremde Herrschaft aussieht. Ein Leben ohne Bedrohung und Gewalt. Ohne Hunger und Entbehrung. Sie wussten nicht, wie es ist, den Gottesdienst im Tempel zu feiern damals. Sie kannten den Tempel ja gar nicht mehr. Nur aus den Geschichten. Sie kannten nur den Alltag in der Gefangenschaft, Angst und Unfreiheit. Wie hätten sie sich unter diesen Verhältnissen vorstellen sollen, was es bedeutet, nicht mehr gefangen, sondern frei zu sein? So ähnlich geht es auch uns. Keiner von uns kann es sich vorstellen, wie es in der ewigen Herrlichkeit sein wird. Denn wir alle kennen nur das Leben in der Gefangenschaft. Machen wir uns nichts vor. Jeden Tag sind wir vom Tod bedroht. Nie sicher, ob wir das Ende des Tages erleben werden. Kein schöner Gedanke, aber wenn man ganz ehrlich ist, dann ist es ja so. Jeden Tag sind wir von dieser Folge der Sünde bedroht und ohne Aussicht, diese Herrschaft irgendwann loszuwerden. So lebt jeder Mensch in der Gefangenschaft und sei er der größte und glücklichste Mensch der Welt. Er ist gefangen in seinem Leben. Geburt und Tod liegen in der Hand eines anderen. Weltliche Größe, irdisches Glück können im nächsten Augenblick vorbei sein. Aus dieser Gefangenschaft will Gott uns erlösen. Es wird traumhaft sein. Unser Mund, heißt es im Psalm, wird voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Wir werden sagen, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich. Das ist das Glück von denen, die erlöst sind, wörtlich, deren Gefangenschaft Gott gewendet hat, zum Guten gewendet hat, völlig umgewendet hat zur Freiheit der Kinder Gottes. Das ist das Ziel, zu dem Gott uns bringen will. Das ist das Ziel unseres Glaubens, die ewige Freude und Herrlichkeit. An dieser Stelle hält der Psalmbeter kurz an. Er muss erstmal Luft holen und eine kurze Bitte loswerden. Er bittet, dass Gott uns an dieses Ziel bringt. Wende doch, Herr, unsere Gefangenschaft wie die Bäche im Südland. Das heißt, führe doch die große Erlösung herbei. Rette uns aus der Gefangenschaft. Bring uns zu dieser großen Freude. Dieser Wunsch ist zu verstehen. Ein bisschen merkwürdig ist der Nachsatz wie die Bäche im Südland. Damals stand Südland, im Hebräischen steht Negev, kennt man ja vielleicht aus dem Erdkundeunterricht, die Negev-Wüste im Süden Israels. Negev stand für Süden, so wie Meer für Westen, wovon Israel begrenzt war. In dieser Wüste fließen natürlich keine Bäche. Sie ist ja eine Wüste. Und doch kann Gott Wunder tun. Er kann Ströme im dürren Land fließen lassen. Das ist ein Gedanke, den sich kein Mensch vorstellen kann. Wasser in der Wüste. Man hätte an einen Traum gedacht, an eine Fata Morgana. Ja, Herr, so wird hier gebetet. Lass das Wirklichkeit werden, was uns Menschen jetzt wie eine Fata Morgana vorkommt. Wende unsere Gefangenschaft, erlöse uns zum ewigen Leben. Und dann wird noch ein letztes Mal in diesem Psalm die Verbindung zwischen unserem Leben hier und jetzt und der Ewigkeit gezogen. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Das habe ich wirklich lange nicht verstanden. Und um das zu verstehen, muss man sich reindenken in die Gegend damals und die Gedanken der Völker, die Saat und Ernte ein bisschen anders verstanden haben als wir. Die Saatzeit galt als Trauerzeit. Das Saatgut wurde in die Erde gestreut, in der Erde begraben. Und nach damaliger Ansicht starb es in der Erde. Und so redet ja Jesus im Neuen Testament auch davon, dass das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Doch dann, aus dem gestorbenen, begrabenen Samen, wächst eine neue Pflanze heraus. Es entsteht neues Leben, viel mehr als nur ein Samenkorn. Darum erlebte man damals die Erntezeit als eine Freudenzeit. Man schnitt die Halme ab, bündelte sie zu Gaben und brachte sie mit Freuden nach Hause. Dieses Geschehen von Saat und Ernte wird in unserem Psalm auf unser jetziges und zukünftiges Leben gedeutet. Unsere jetzige Lebenszeit ist Saatzeit. Sie ist eben auch eine belastete Zeit in der Gefangenschaft. Sie ist von manchen Krankheiten und Ängsten geprägt, von Schmerzen und Tränen. Eine Zeit auch des Sterbens und Vergehens. Aber schon in dieser Zeit keimt Hoffnung. Der Bauer erwartet bereits in der Saatzeit die Erntezeit. Wir auch. Wir warten auf die Erntezeit, auf die Freudenzeit. Dieser Vergleich von Saat und Ernte will noch mehr. Er will uns zuversichtlich machen, dass wir fest damit rechnen sollen. Denn wer sät, der erntet. Das ist doch klar. Im Neuen Testament wird diese Erkenntnis unseres Psalms oft wiederholt. Im Blick auf unser Leben wird immer wieder von Krankheiten und Ängsten gesprochen, von Seufzen und Tränen, von Dulden und Sterben. Es ist dabei nicht nur an solche Belastungen gedacht, die über alle Menschen kommen, sondern auch an die besonderen Traurigkeiten, die Glaubende zu ertragen haben. Vielleicht, weil sie gehänselt werden oder in manchen Gegenden sogar verfolgt werden. Vielleicht auch, weil sie traurig sind, dass sie das Leben, so wie Jesus es ihnen vorgegeben und ihnen gesagt hat, nicht hinkriegen, dass sie ihr Versagen empfinden. Paulus sagt, wir müssen durch viel Trübsal ins Reich Gottes gehen. Das Leid gehört zur Saatzeit dazu. In einigen Kirchenliedern ist vom Leid bildlich die Rede, so wie eine dunkle Straße, die Gott uns führt. Die dunkelste Straße ist der Tod. Aber auch unser Sterben soll in diesem Gedankenspiel von Saat und Ernte verstanden werden. Den Friedhof bezeichnete man früher auch als Gottesacker. Und das bedeutet, unser Leib wird wie ein Samenkorn in die Erde gesät. Aber das geschieht voll Zuversicht und Erwartung. Wir erwarten die Ernte. Wir erwarten das neue Leben in der Ewigkeit. Wir sind traurig und weinen, wenn wir lieben Menschen in den Gottesacker säen, natürlich. Und wir erwarten für jeden Glaubenden die Auferstehung zum ewigen Leben. Darum verweisen unsere Lieder auch immer wieder auf das Licht am Ende der dunklen Straße. Unser Psalm sagt, die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Und in der Offenbarung, da haben wir vorhin gehört, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Alte ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Lasst uns dieser Zusage unseres Gottes glauben. Er wird nach der Saatzeit auch die Zeit der Ernte kommen lassen. Er kann unsere Gefangenschaft wenden, wie er Bäche in der Wüste fließen lassen kann. Er will Großes an uns tun, unser Mund wird fröhlich lachen und unsere Zunge wird dankbar Gott rühmen. Wir werden sein wie die Träumenden. Wir können es uns nicht vorstellen, wie schön das sein wird. Kein Auge hat je gespürt, kein Ohr hat mehr gehört, solche Freude. Darum jauchzen und singen wir. Halleluja. Amen. Und der Friede Gottes, der eben viel höher ist als unsere Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus.